Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Schalke gewinnt 2-0 in Aalen und zieht in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Das Spiel war zwar nicht überragend, aber am Ende stand ein ungefährdeter Sieg. Welche Rolle dabei die neuen Spieler spielten, die jungen Spieler, was auf dem Transfermarkt noch passieren kann, welche Spielertypen sich Karel Gerards wünscht, warum der Schiedsrichter wieder ein Thema war bei diesem Spiel, das und vieles mehr in 1904 Schalke Inside.
1904 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1904 Schalke Inside. Heute nach dem Pokalspiel in Aalen, heute mit Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen.
Guten Morgen, Glück auf.
Mit Robin Haag, unserem Schalke-Reporter, der nach seinem wohlverdienten Urlaub wieder an Bord ist.
Glück auf, guten Morgen.
Und mit mir, mit Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen. Und die 1904 starten jetzt. Lieber Robin, schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich vermisst an dieser Stelle erstmal, aber den Urlaub hattest du dir nach diesem Sommer mit Vorbereitung, mit EM und allem drum und dran doch wohl verdient. Und dein erster Einsatz war dann gleich erstmal eine 5 bis 6 Stunden Autofahrt, Zugfahrt nach Aalen zu einem, naja, am Ende des Tages mäßigen, verdienten, aber zu keinem Zeitpunkt auch gefährdeten Pokalsieg in Aalen. Beschreib doch mal deine Emotionen, deine Eindrücke aus diesem Spiel.
Ja, erstmal vielen Dank. Schön, dass ich zurück bin. Das Spiel war undankbar für alle Beteiligten, sowohl für mich als Reporter, also für die Mannschaft. Ne? Lange Anreise, Bedingungen da sind nicht, auch fürs Arbeiten nicht so wie in der Bundesliga, gab kein Internet zum Beispiel, musste man in seinem Hotspot sich aushelfen. Und die Mannschaft hat halt ein extrem schweres Spiel gehabt. Der Rasen war schlecht zu bespielen. Das ist immer so eine Ausrede, die gerne genommen wird. Das war Fakt, das war auch im Vorfeld
ja,
Thema.
Ja, das hat man gesehen.
Und Aalen stand tief, Schalke hatte wenig Lösungen. Und deshalb war es bis zum Ende irgendwo ein relativ enges Spiel. Enger, als man glauben konnte. Fünftligist gegen Zweitligist, denkt man eigentlich, klare Sache. Aber das war es gar nicht so. Schalke hatte auch ein bisschen Glück mit dem Schiedsrichter, wenn wir gleich jetzt hier auch drauf kommen. Es war irgendwie ein hartes Stück Arbeit, härter als ich gedacht hätte zumindest.
Mhm. Aber apropos Anreise, das habe ich gestern noch gesagt, ich finde es immer wieder faszinierend. Du hast ja dann, ich habe es natürlich im Fernsehen gesehen und nicht live, die Kameraperspektive, wenn du die Fans siehst, diese Masse an Schalke-Fans, die da waren. Und wenn man sich überlegt, du hast ja gerade gesagt, fast 500 Kilometer darunter, an einem Samstag für ein Pokalspiel, im erste Runde, da erwartet man eigentlich schon gar kein spektakuläres Spiel. Und trotzdem tun sich das so viele an. Das ist
und zeigen eine richtig geile Choreo nochmal.
Und zeigen eine richtig geile Choreo. Genau, das ist Schalke.
Ah, das klingt so negativ, wenn du das sagst, aber ich finde
nee, das ist überhaupt nicht negativ.
Das ist total reizvoll, ne? 15:30, schönes Wetter im Sommer, dann so eine Reise. Also Samstag ist ja die perfekte Zeit. Also das ist, spricht viel dafür, mit Schalke dahin zu reisen, finde ich.
Also
die Fans haben es überragend gemacht. Es waren, glaube ich, 14.500 Zuschauer im Stadion. Die eine Kurve war komplett blau-weiß, aber auch auf den Haupttribünen, auf den langen Seiten war deutlich mehr als die Hälfte Schalke-Fans. Also da werden mal locker 7.000, 8.000 Schalker dabei gewesen sein. Ja.
Die Rahmenbedingungen waren also gesetzt. Schalke ist wie immer mit einem großen Tross an Fans da hingefahren. Und trotzdem war das Spiel dann am Ende, naja, ehrlich gesagt, wie ein besseres Trainingsspiel. Ne? Also so richtig toll war es nicht. Du hast gerade schon angedeutet, das lag zum einen darin, dass Aalen tief stand und Schalke dafür keine großen Lösungen hatte. Es lag vielleicht aber auch daran, dass Karel Gerards teilweise musste, teilweise auch wollte, seine Mannschaft nochmal komplett umgestellt hat.
Genau, gab 5 Änderungen, also noch Torwartwechsel. Ron Thorm Hoffmann erstmals gespielt für Justin Hegren, der jetzt, also Hoffmann ist jetzt Pokaltorhüter. Das gibt's auf Schalke inzwischen auch. Erstes Spiel, es war sehr souverän von ihm, fand ich. Er hat, glaube ich, keinen Ansatz mit den Händen eingreifen müssen beim Aufbau, aber gut, fand ich. Und auch verletzungsbedingt Gantenbein und Paul Seguin sind ausgefallen. Gantenbein muskuläre Probleme, Paul Seguin, da zwicken die Adduktoren noch. Man hofft aber, dass es dann für das Magdeburg-Spiel wieder reicht. Und es gab auch, ja, absichtliche Wechsel, ne? Gerrards hat gesagt, es war keine Rotation, sondern er hat einfach gesagt, die sind jetzt dran. Es waren Sanchez in der Innenverteidigung und Wasinski in der Innenverteidigung, Bulut rechts hinten, 20, 18 Jahre alt. Also da ist schon viel Jugend auf dem Platz gewesen. Und ich weiß nicht, wie ihr sie gesehen habt. Ich fand wirklich überragend, haben sie alle drei nicht gespielt. Bulut offensiv hat mir ganz gut gefallen, defensiv manchmal Stellungsfehler, wo er ein paar Probleme hatte. Wasinski und Sanchez hat man schon gemerkt, die waren nervös am Anfang. Ich glaube, Wasinski in der ersten Minute direkt 2 komische Aktionen. Einmal ein zu kurzer Rückpass zum Torwart, einmal ein Missverständnis mit dem Torwart. Ja, dann das ist vielleicht doch das Mal, er hat vorhin in Belgien nur gespielt und jetzt diese Kulisse bei einem, in Anführungszeichen, nur kleinen Pokalspiel. Aber das war für ihn auch sicher neu, dass da die 6.000, 7.000 Auswärtsfans mit Tifo dabei sind. Ja.
Aber andererseits, man, wann, wenn nicht gegen einen Fünftligisten in der ersten Runde, willst du solchen Jungs mal eine Gelegenheit geben? Ne? Insofern ist das doch vollkommen legitim zu sagen, von Gerrards zu sagen, na klar, dann lass du die mal ran.
Und es war ja auch grundsätzlich, also es war eine stabile Leistung, aber es war keine, die in Erinnerung bleibt, ne, von allen Spielern.
Genau,
von
ja. Allen, dafür war der Gegner einfach auch zu schlecht, also bei allem Respekt, ne? Also die wurden nicht wirklich geprüft, die Defensive, aber ja.
Aber grundsätzlich wird schon deutlich, wie sehr Schalke diese Spieler eigentlich auch in guter Form und eingespielt im gesamten Team braucht. Denn die Defensive, die Abwehr ist personell nicht so gut aufgestellt auf Schalke. Das sieht man jetzt schon zum frühen Zeitpunkt dieser Saison.
Ich würde sagen, schon die erste Elf, wenn alle fit sind, würde ich schon sagen, ist auch die Defensive echt gut. Aber es fehlte mit Thomas Kallas der Abwehrchef. Und das ist in dieser Form aktuell noch nicht zu kompensieren.
Und das wird ja im Laufe der Saison immer mal wieder passieren, genau, dass du natürlich auch mehr als nur 3 oder 4 gute Abwehrspieler brauchst.
Ja, also ich bin sicher, dass auch Karel Gerrards hofft, dass Leute wie Wasinski oder Sanchez in diese Rolle reinwachsen, dass man neben Tomáš Kalas eine solide Lösung wird. Noch sehe ich beide nicht so weit. Und ja, es fehlt halt einfach auch ein bisschen Tempo. Also wir haben öfter darüber geredet, wenn Kaminski spielt, wird immer gelästert. Teilweise zu Recht, teilweise deutlich überzogen, finde ich die Kritik an Martin Kaminski. Und wir hatten da auch mal uns umgehört auf Schalke, auch im Trainerteam. Also es heißt, dass weder Wasinski noch Sanchez schneller sind als Martin Kaminski. Also die sind ähnlich langsam, in Anführungszeichen. Also da ist das Problem, was weiter bestehen könnte.
Wird denn da, machen wir einen kurzen Sprung dann zum Thema Transfers, weil du zwei Dinge gerade angesprochen hast. Im Grunde Kreativität, Offensive, Schnelligkeit wird sich gewünscht, hast du gesagt. Und halt, die Defensive scheint eben zumindest bislang auch noch nicht ganz ausgereift zu sein. Wie ist denn der Stand der Dinge? Was wünscht sich Gerrards?
Ich glaube, erstmal wünschen sich die Schalker noch ein paar Abgänge. Ne? Es gibt ja immer noch diese Streichkandidaten, Henning Matriciani, Sebastian Polter, Lino Tempelmann.
Die auch gar nicht mehr im Kader waren.
Die auch gar nicht mehr im Kader waren, genau. Und auch, weiß ich nicht, dass mit Ralf Fährmann, Timo Baumgartel, Dominik Drexler eine Lösung gefunden wird, wäre für den Verein ja auch gut. Weil wenn man die abfinden kann, ist es in der Regel ja so, dass zumindest ein paar Monatsgehälter aufs Jahr gesehen eingespart werden. Ne? Also das würde vielleicht auch ein bisschen was an Budget noch frei machen.
Ist das denn die Rechnung, die man aufmachen muss? Also zu sagen, neue Zugänge sind nur dann möglich, wenn die sogenannten Altlasten dann verkauft werden können?
Du kannst ja keinen Kader von 40, 50 Spielern leisten.
Ja, ich habe aus dem Verein unterschiedliche Dinge gehört, auch von wichtigen Personen. Die einen sagen, es gibt noch Budget, die anderen sagen, es gibt kein Budget mehr. Also ich glaube, viel ist nicht mehr da und es kommt wirklich viel auf die Abgänge schon noch.
Ja.
Da geht es vor allem um die Personalie Matriciani, Polter, wo ich denke, dass da noch was reinkommen könnte. Gestern waren beide ja nicht im Kader und dafür halt aus der U23 Jungs, was ja auch bezeichnend ist. Ich habe Karel Gerrards danach auch gefragt und er meinte, ja, ist doch ganz klar, die Situation bei beiden ist lange besprochen. Beide sollen sich nach neuen Vereinen umschauen und ja, spielen in meiner Planung keine Rolle. Das war dann nochmal ein deutliches Zeichen. Also da gibt es wirklich kein Zurück, anders als bei Tobias Mohr, wo wir gleich vielleicht noch drauf kommen.
Auf jeden Fall.
Es gibt kein Zurück, beide sollen gehen. Und ja, aber noch, so ich gehört, da gibt es da jetzt auch nicht konkrete Angebote, die jetzt wo man glauben kann, dass jetzt morgen übermorgen was passiert bei den beiden.
Was aber dann auch heißen kann, dass das eine knappe Kiste wird, ne? Weil gerade mal so abgeht, da wird ja auch gepokert, da wird ja auch bis zum Schluss gewartet, bis das Transferfenster kurz vorm Schließen ist. Dann kommt einer außer um die Ecke und sagt, ich würde den und den kaufen wollen, dann ist auf einmal Geld da, dann muss relativ schnell gehandelt werden von Schalker Seite aus, ne?
Ja, genau, das ist ja wirklich so, dass Schalke in diesem Personal ja auch in einer recht schlechten Verhandlungsposition ist. Jeder weiß, die sollen gehen und da biete ich jetzt natürlich keine Hunderttausende, sondern hoffe, dass Schalke die vielleicht kurz vor Ende des Fensters ablösefrei ziehen lässt, vielleicht sogar noch abfindet, dass man gar nichts zahlen muss. Das oder verleiht man wahrscheinlich, glaube ich, noch 2 Jahre Vertrag, dass man ihn vielleicht ausleihen kann als Drittligist vielleicht und Schalke einen Teil des Gehalts trotzdem weiterzahlt. Was natürlich auf den ersten Blick immer eine komische Lösung ist. Der Spieler spielt gar nicht mehr für dich, aber du zahlst sein Gehalt. Aber die Alternative wäre dann ja, er kostet das volle Gehalt und spielt auch nicht, weil er auf der Tribüne sitzt. Ne? Ja, so spart man mindestens ein paar hunderttausend Euro.
Wenn wir gerade schon beim Hörensagen sind und beim Pokern und wer welche Voraussetzungen auf dem Transfermarkt hat, ich weiß nicht, wie nah du jetzt im Urlaub noch dran gewesen sein konntest überhaupt. Was man so hört, ist, dass Dominik Drexler und Ralf Fährmann ja durchaus Angebote vorliegen haben sollen, aber trotzdem den Verein nicht verlassen. Hast du da im Laufe der Woche ein bisschen was hinter den Kulissen mitgekriegt?
Ja, auch Timo Baumgartl hatte Angebote und hat sie nicht angenommen. Ne? Das ist deren gutes Recht. Die haben einen Vertrag auf Schalke unterschrieben und ich glaube gerade Dominik Drexler ist ein Personalie. Er hat ja seinen Anschlussvertrag. Er will ja dann seine Trainerscheine auf Schalke machen und er hofft darauf, das vielleicht doch noch machen zu können. Vielleicht ändert sich ja auf der Trainerposition auf Schalke noch was.
Noch auf der Trainerposition?
Ja, also mittelfristig. Ach so, ne? Ja. Mittelfristig. Der hofft, also Dominik Drexler Vertrag läuft bis zum Saisonende als Profi und unabhängig davon, wie man Gerrard bewertet oder nicht, aber es ist ja schon in den vergangenen 10 Jahren selten so gewesen, dass ein Schalke-Trainer eine Saison durchgehalten hat. Das weiß auch Dominik Drexler. Ja. Und vielleicht denkt er ja, wenn ein neuer Trainer kommt, hat er eine neue Chance. Und dann kann er zumindest seinen Anschlussvertrag mit Trainerschein etc. in der Klappen schon wieder erfüllen.
Also so wie es bisher aussieht, sitzen sie es zumindest aus, die genannten Spieler.
Ja, es gibt ja immer wieder Gespräche, glaube ich. Ne? Also mit Ben Manga vor allem, Matthias Tillmann. Ja, es sind Personalien, die für alle unangenehm sind.
Ja. Wenn neue Spieler kommen könnten, also wenn dann Geld frei wird, was sind denn die Positionen, wo dann deiner Meinung nach und auch vielleicht vom Verein der Handlungsbedarf besteht? Also ja. Innenverteidigung, weiß ich nicht, wird dann noch ein Mann neben Kölers
also
gesucht?
Ich denke, Innenverteidiger wird eher keiner mehr kommen. Also wenn man die Quantität auf der Position anschaut, sind ja genug da. Ne? Du hast mit Ibrahim Assise, Marcin Kaminski, die beiden, die gestern gespielt haben. Du hast Tomasz Kalas, das sind ja schon 5. Und vielleicht Niklas Bartel aus der Knappenschmiede, der gestern U23 gespielt hat, ist auch Profivertrag.
Ron Schallenberg könnte theoretisch auch noch.
Ron Schallenberg spielt in der Idealbesetzung vielleicht auch da. Also in der Quantität hat man schon recht viele Innenverteidiger. Deshalb denke ich, man sucht offensiv ein. Also wir hatten da auch am Donnerstag am Rande der PK gehört, dass schon noch ein Kreativspieler kommen soll. Also gesucht wird jemand, der auch mal alleine Aktion kreieren kann. Das muss jetzt kein Zehner sein. Das kann auch irgendwie ein Außenspieler sein. Im Idealfall soll er schnell sein und ja, für die gewissen besonderen Momente sorgen können. Natürlich ein Profil, was beliebt ist, ne? So ein Unterschiedsspieler in der Offensive wird auch nicht günstig sein, aber noch wird da gesucht und ich denke, da werden auch Gespräche geführt. Ich halte es auch für realistisch, dass vielleicht dann auf dieser Position ein Leihprofi kommen könnte, ne? Also Leihen ist jetzt nicht das primäre Ziel. Kaderwertentwicklung ist immer noch ein Punkt, der groß geschrieben wird, aber gerade kurz vor Ende des Transferfensters, wenn sich da Türen öffnen, könnte man ja vielleicht einen Spieler ausleihen, der in so einer Preiskategorie ist, den man nicht kaufen könnte. Wenn er kurzfristig ein Bessermacher ist, dann bringt das allen Beteiligten was. Ne? Also das ist ja dann nur ein Leihprofi, anders als in den vergangenen Jahren. Ich weiß noch, in der Bundesliga-Saison, wo Schalke abgestiegen ist, da hatte man ja quasi nur Leihprofis im Kader. Und dann war die Kaderstruktur danach der Saison ja im Arsch. Auf gut Deutsch. Das kann jetzt halt nicht passieren, wenn man nur 1, 2 Leihspieler drin hat.
Genau, eine Zeit lang hat man doch auch von Schalke Seiten aus gesagt, man will davon weg. Ne? Man will also nicht mehr.
Das Ziel ist es definitiv nicht. Also nicht, genau, die Strategie ist nicht mehr so, dass man jetzt nur leihen will, wie damals. Aber ich denke, 1, 2 Leihspieler sind völlig im Rahmen, wenn es sich ergibt. Es ist kein Muss, aber es ist möglich.
Mhm. Also in den nächsten 2 Wochen wird sehr wahrscheinlich noch am Bergerfeld das ein oder andere passieren in Sachen Transfers. Ein bisschen Geld ist ja auch reingekommen in den letzten Wochen. Es wurde ja dann doch ein, wenn auch etwas umstritten, hat der Haupttrikotsponsor gefunden mit Sun Mini Meals. Der Ärmel für den DFB-Pokal wurde jetzt nochmal extra vermarktet an die Hegmanns AG aus Gelsenkirchen und auch mit Navajo ist ein weiterer Gelsenkirchener Unternehmer eingestiegen als Ärmelsponsor in der Liga, glaube ich. Ein bisschen ist ja was reingekommen. Kommen wir noch mal kurz zurück zum Spiel, Robin. Über einen Spieler, das hatten wir am Anfang kurz angedeutet, würde ich gerne noch mal im Besonderen sprechen. Ähnlich wie in der vergangenen Woche im ersten Spiel schon einer, der aussortiert war und jetzt irgendwie zunehmend wieder eine wichtige Rolle spielt oder überhaupt eine wichtige Rolle spielt, nämlich Tobias Mohr, der gestern einen Treffer vorbereitet hat, der wohl abseits gewesen sein dürfte. Also für mich sah es noch stark nach Abseits
aus,
abseits,
von
Karaman. Punkt. Und dann nach einem haarsträubenden Fehler der Ahlener, den er dann aber auch clever nutzt, eben auch noch selber einen Punkt gemacht hat. Du hast mit ihm nach dem Spiel sprechen können und Mohr ist sehr froh im Moment.
Ja, also bei ihm läuft's, ne? Also ist eh jemand, der tendenziell emotionaler Mensch ist, der schnell glücklich ist, vielleicht auch schnell traurig ist. Und jetzt ist er natürlich sehr glücklich, ne? Er hat ein Tor, eine Vorlage geliefert, ist, und er musste ja viel einstecken. Also diese Aussortierung hat ihn menschlich getroffen. Ganz klar.
Wie, aber sportlich grundsätzlich nachvollziehbar. Ja. Also er war jetzt nicht der überragende Spieler.
Ne? Nö. Die ersten zwei Jahre von ihm waren nicht besonders gut. Ne? Er hat sich da auch sicher mehr versprochen. Aber jetzt ist da links außen so eine Lücke im Kader und er hat seine Chance einfach genutzt. Er ist sehr engagiert und liefert jetzt auch Scorer-Punkte, was halt für so einen offensiven Spieler extrem wichtig ist. Und ich glaube, jetzt zwei Tore, zwei Vorlagen in diesen drei Pflichtspielen. Genau. Das sind schon mehr Scorer-Punkte als in der vergangenen Saison. Da hat er 20 Mal gespielt. Das ist auch bezeichnend. Und in dieser Form ist er wichtig. Ich habe Karel Geratz danach auch angesprochen, ob jetzt Tobias Mohr tatsächlich immer noch Verkaufskandidat ist, wie da der letzte Stand ist. Weil das ist ja ein Thema, was das die ganzen Wochen schon begleitet hat. Und er sagt ganz klar, ich will Tobias Mohr behalten. Er ist für mich ein sehr wichtiger Spieler. Also das Thema könnte jetzt wirklich vorbei sein. Tobias Mohr traut dem Braten, glaube ich, noch nicht zu 100%, weil er ja auch weiß, was auf Schalke alles möglich ist. Er sagt aber auch, die Zweifel kamen nie von ihm selbst, die kamen von außen. Und wenn es nach ihm geht, darf er gern weiter für Schalke die Tore und Vorlagen liefern.
Womit wir genau hier wären.
Spieler des Spiels.
Ich glaube, da sind uns alle drei einig in dem Fall. Also es war kein überragendes Spiel von niemandem, da waren wir uns im Vorgespräch auch schon einig. Aber in Summe war es dann Tobias Mohr für mich.
Für mich auch, ganz klar, Tobias Mohr. Aber vom DFB hat Kenan Karaman
den Befehl gegeben. Nee, hab ich gesehen.
Ah, okay. Und das, wird das irgendwie begründet? Also sagt man nachher mal, weil deswegen?
Nee.
Okay. Ja, gut.
Apropos DFB, ein anderer Mann stand gestern auch im Mittelpunkt. Man könnte sagen, schon wieder. Also auch in der vergangenen Woche stand der Schiedsrichter beim Schalke-Spiel im Mittelpunkt. Und zwar unter ganz anderen Vorzeichen zwar. Aber gestern auch, wir haben es gerade schon angesprochen, das Tor von Kenan Karaman war abseits. Allen hätte möglicherweise in der ersten Halbzeit auch einen Elfmeter zugesprochen bekommen können. Das Handspiel beziehungsweise die Situation, wo Sanchez angeschossen wird, wurde mit Sicherheit schon 1904 mal als Elfmeter gewertet. Ob das einer ist oder nicht, ich verstehe Handelfmeter schon lange nicht mehr. Aber, und damit sind wir schon bei der nächsten Kategorie, Robin, und zwar beim Blick durchs Schlüsselloch. Du hast mit dem Schiri exklusiv sprechen können.
Blick durchs Schlüsselloch.
Ja, ganz richtig. Der Schiedsrichter, der war ja schon wegen seines Namens, sag ich mal, besonders im Fokus. Felix Brüch war Schiedsrichter, Rekordschiedsrichter. Ich glaube, viele Bundesligaspiele gepfiffen, die Zahl fällt mir gerade, hat sein Comeback gegeben nach 266 Tagen Pause. Er hatte einen Kreuzbandriss. Und erstes Spiel von
ihm. Ich ihm Spiel zugezogen hatte
damals. Genau, in seinem Rekordspiel sogar.
Ja.
Und er hat natürlich danach kurz auch über seine Gemütslage gesprochen, dass er total froh ist, wieder dabei zu sein. Nach dieser langen Zeit mit 49 Jahren ist ja auch nicht selbstverständlich, im Schiedsrichter nochmal zurückzukommen. Also, dann kann sein Kreuzbandriss auch mal ein Karriereende bedeuten. Dass er aber dann auch sportlich im Fokus stand, war natürlich nicht so recht. Ein Schiedsrichter will immer, dass so wenig wie möglich über ihn und seine Leistung gesprochen wird, weil dann war unauffällig, dann war es in der Regel alles gut. Das war gestern nicht der Fall. Ne? Abseits haben wir angesprochen, Karaman stand einen Schritt im Abseits. Der Videoassistent hat nicht eingegriffen, weil es ihn nicht gab. In der ersten Pokalrunde gibt es noch keinen Assistenten, in der zweiten auch nicht. Das ist eine Regel, die kann man gut finden, kann man schlecht finden, ist aber darauf begründet, das ist
praktikabel, ne?
Dass in Amateurstadien da das nicht alles installiert werden kann. Ist halt so, da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Ja, er ärgert sich natürlich über solche Sachen.
Wobei er ja streng genommen, er persönlich da nicht zögern, ne? Also, das ist eben dann der Linienrichter, der es nicht
sieht. Als Schiedsrichter will man mit der weißen Weste da rausgehen. Und als wir uns hier gerade angesprochen, ich und ein Kollege Max Barkos von der Bild haben mit ihm gesprochen, als er über sein Comeback gesprochen hat, hat er noch gestrahlt, Man hat aber schon gemerkt, die Stimmung ist gekippt, als er über das Spiel gesprochen hat. Er hatte da keinen Bock und wirkte noch ein bisschen schlecht gelaunt, weil er sich schon sehr darüber geärgert hat, dass in diesem ersten Spiel, was eigentlich was Tolles sein sollte, dann eher sportlich im Fokus stand, ein Fehler passiert ist. Und zum Elfmeterszenen sagte er aber, also einmal war Bulut ja, wo er noch als letzter Mann sehr rabiat eingestiegen ist, war auch, Elf Ahlen hatte auch gefordert, dass es Elfmeter gab. Er sagte, es waren beides keine Elfmeter, sowohl im Spiel als auch danach auf dem Bildschirm hat er gesehen und sagt, kein Elfmeter.
Brüch ist nach einer Verletzung also wieder zurück. Einige Schalker haben gestern auch verletzungsbedingt gefehlt und werden möglicherweise auch, wenn es gegen Magdeburg am Wochenende in der Liga weitergeht, fehlen. Das ist wahrscheinlich alles normal und ist überall so. Man hat nur als Schalker so ein bisschen das Gefühl, boah, ey, haben wir schon wieder so viele Verletzte. Was ist denn da eigentlich los?
Ja, gute Frage. Das sind ja alles keine mega schweren Verletzungen. Also die Verletzung von Callas, die ging schon ein bisschen länger. Hat er schon mal länger mit sich herumgeschleppt. Auch Emil Höjund, Stürmer, ist ja auch verletzt. Der hat Wachstumsschmerzen. Also er ist ja erst 19.
An der Leiste, ne?
An der Leiste. Viel als am Knie, als an der Leiste. Und das sei wohl auch normal. Das hat er auch schon seit ein paar Jahren immer wieder. Wurde deshalb sogar schon mal vor 2 Jahren in Dubai von einem Spezialisten behandelt, weil man dann nicht wusste, was es ist. Aber es sind halt diese Wachstumsschmerzen, die tendenziell nicht weiter schlimm sind und irgendwann weggehen werden. Aber wenn sie ihn aktuell so handicappen, dass er keine volle Leistung bringen kann, muss man halt aussetzen. Paul Seguin und Adrian Gantenbein, ja, die sind auch nicht schwer verletzt. Gantenbein hat so muskuläre Probleme fast im ganzen Körper, wie der Trainer sagte. Und Seguin, Adduktoren. Aber ich kann mir vorstellen, dass er gegen Magdeburg, in Magdeburg wieder dabei sein wird. Ist ja für ihn noch ein besonderes Spiel in seiner Heimat. Sein Vater ist eine Riesenvereinslegende. Und er wäre für Schalke extrem wichtig mit seiner Kreativität und seinem, ja, gestalterischen.
Ganz kurz, obwohl die Zeit jetzt um ist, nochmal kurz zusammengefasst, wer könnte in Magdeburg dabei sein von denen, die jetzt gefehlt haben?
Ich denke, Gantenbein und Seguin könnten dabei sein.
Ihr habt es gehört, der Wecker hat geklingelt, die Zeit ist abgelaufen. Das nächste Auswärtsspiel, nochmal 3 bis 4 Stunden Fahrt ungefähr, steht dann am Wochenende an. Robin Haag wird dabei sein.
Ja.
Und ich glaube auch Andi Ernst wird dann wieder dabei sein.
Ja, genau, Andi ist dabei. Ab Mittwoch ist er mit im Dienst.
Wunderbar, auch auf Andi freuen wir uns dann sehr. Vergesst nicht, uns zu liken, damit ihr keine Folge verpasst. Wir sind dann nach dem Magdeburg-Spiel wieder on air, on video. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss und Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.